Das sind starke Worte. Die Jahreslosung für 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wann wird diese Jahreslosung besonders kraftvoll? Meistens in den schweren Zeiten. Das haben wir jetzt auch in diesem kurzen Video gesehen. Meistens dann, wenn ich unten bin, dann sind Momente, wo ich wieder merke, aber Gott sieht mich. Ich habe mal die Frage, wer von euch hat sich denn schon mit der Jahreslosung beschäftigt? Also, wer war denn schon mal irgendwie Gottesdienst vielleicht oder hat sich irgendwo schon informiert? Also doch einige. Dann genau, könnt ihr mich schon mal unterstützen. Von wem ist denn dieser Satz eigentlich? Ich bin ein Gott. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wer spricht den? Hagar. Oh, das kommt ja wie aus einem Munde. Das ist ja unglaublich. Genau. Wusstet ihr, dass es die erste Frau ist in der Geschichte der Jahreslosung, die überhaupt zu Wort kommt? Tatsächlich, ja, die erste Frau ist Hagar, deren Satz in der Jahreslosung vorkommt. Es gibt noch zu dem Text, der steht ja ganz vorne in der Bibel, 1. Mose 16, da gibt es noch einige andere wichtige Dinge, die interessant sind. Sie ist die erste Frau und eine der sehr wenigen Frauen, zu denen in der Bibel überhaupt jemals ein Bote, ein Engel Gottes gekommen ist. Sie ist die erste Frau und eine der wenigen Frauen in der Bibel, die eine Verheißung bekommt. Und zwar eine Verheißung, die fast so mächtig ist wie die Verheißung, die Abraham bekommen hat. Also es ist hier keine unwichtige Person in der Bibel, wo man denkt, ja, die kommt ja nur kurz mal vor in zwei kurzen Textchen, sondern das ist schon irgendwie interessant und gewaltig. Sie ist noch vor Sarai, die ja die Mutter von Isaak ist, ist sie die Stammmutter, die Erste, die Erzmutter, die Erste, weil sie mit dem Abraham einen Sohn hat, den Ismael. Sie ist die erste Frau in der Bibel, ich glaube sogar die einzige, die Gott einen Namen gibt. Sie gibt Gott einen neuen Namen, sie nennt ihn El-Roi, kommen wir nachher noch drauf. Und vielleicht ist es auch noch interessant zu erwähnen, dass in diesem kleinen Textchen drei Weltreligionen aufeinander prallen, will ich nicht sagen, aber sich da wiederfinden. Denn Moslems, Christen und Juden, wir haben alle einen Bezug zu diesem Text. Aber wer ist diese Hagar? Wer ist das eigentlich? Diese Frau, die in christlichen Kreisen sehr schlecht wegkommt. Sie ist die Mutter von Ismael und da haben wir gleich dieses, ja, Muslime und kriegerisch und so, schwierig. Aber eigentlich die Hagar kommt relativ positiv hier vor. Wie gesagt, sie kriegt eine Verheißung von Gott, ein Bote Gottes besucht sie. Sie fühlt sich von Gott oder sie weiß sich von Gott gesehen. Diese Hagar, diese einfache ägyptische Sklavin. Und ich lese mal die ersten paar Verschen vor. 1. Mose 16, 1-6. Abrams Frau Sarai blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann, du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abram war einverstanden und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abram schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann, mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abram erwiderte, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. Sie war eine einfache Magd, eine ganz einfache Magd aus Ägypten, noch aus der Zeit, als Abraham und Sarai in Ägypten waren. Sie mussten ja mal fliehen, war eine Hungersnot und dann waren sie in Ägypten. Und die Geschichte mag ich euch kurz erzählen, weil die ja doch irgendwie interessant ist. Und zwar die größte Not vom Abraham war die, wenn ich nach Ägypten komme, dann werden die Männer alle die Köpfe rumdrehen und nach meiner Frau gucken, weil die so unglaublich schön ist. Die Sarai war so schön. Kennt ihr das Problem, gell? Die Männer hier. Und dann hat er sich gedacht, wenn die dann merken, dass wir verheiratet sind und so, dann könnte ich Probleme kriegen, weil die vielleicht aus Neid oder so am Ende bringen, die mich um oder nur um an die Sarai ranzukommen. Also solche Sorgen hatte der Abraham. Und dann überlegt er sich, wenn wir nach Ägypten kommen, machen wir das folgendermaßen. Ich sage einfach, du bist meine Schwester. Dann bin ich schon mal nicht in Gefahr. Könnt ihr euch vorstellen, dass es nicht so einfach ist, seine Lösung, dass die auch wieder Probleme mit sich bringt, weil alle Männer trotzdem den Kopf drehen nach ihr und sagen, ach, die ist ja noch zu haben. Auch der Pharao kriegt mit, dass sie wunderschön ist und er holt sie dann an seinen Pharaonenhof oder das Königshof und er gibt dem Abraham den Brautpreis. Ganz viele Tiere verschiedenster Art, Mägde, Knechte, wahrscheinlich war da diese Hagar auch mit dabei. Und genau, Abraham nimmt es an. Und dann lebt Sarai erstmal an diesem Hof des Pharaos. Abraham greift nicht ein, er lässt es einfach so laufen. Also spricht jetzt auch nicht unbedingt für ihn, muss man sagen. Bis Gott dann irgendwann denkt, wenn der nichts macht, dann greife ich ein. Und Gott macht Folgendes, er schickt Plagen über Ägypten. Irgendwie, wenn Gott an Ägypten denkt, dann hat er immer gleich die Idee mit Plagen und so. Also kommen Plagen über den Königshof des Pharaos, bis der Pharao dann merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss mal rausfinden, was steckt da eigentlich dahinter, weil es kann ja nicht sein, dass da eine Plage nach der anderen. Und dann findet er raus, das Problem ist die Sarai. Dass sie verheiratet ist und dass sie jetzt hier als Unverheiratete so vorbereitet wird, dass sie in den Ehestand hier eingeht. Der Pharao ist ziemlich schockiert darüber, über Abraham und seine schreckliche Lüge und die Konsequenzen, die das nach sich zieht. Also holt er ihn zu sich und sagt, Abraham, so geht es hier nicht, du kannst mich doch nicht einfach anlügen. Also man merkt, er ist ziemlich angefressen, aber er drückt es sehr freundlich aus. Und dann komplimentiert er ihn sozusagen aus dem Land raus und sagt, geh bitte, mit Gottes Segen, aber geh bitte raus. Ja, und dann geht Abraham wieder und nimmt aber Mägde, Knechte, Tiere, den Brautpreis und so, das nimmt er alles mit, hat er alles mit dabei. Also eine ganz interessante Geschichte, also so diese Erzvätergeschichte und so, das ist wirklich interessant. Und in dieser Geschichte spielen Frauen auch eine wichtige, wichtige Rolle. Hagai war eine Sklavin der Sarai. Und als Sklavin hast du eigentlich nur eine Aufgabe. Oder eigentlich ist das Wort Aufgabe zu wenig, sondern dein Lebensinhalt besteht eigentlich darin, dass du dich unterordnest, dass du dienst. Also alles, was du bist, was du hast, was du tust, alles ordnest du unter deiner Herrin oder dem du dienst. Das ist die Aufgabe des Sklaven. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um deine Bedürfnisse. Es geht auch nicht um dein Ansehen. Du hast als Sklave normalerweise kein Ansehen. Das Ansehen, was du hast, ist nur verbunden mit deiner Chefin, wo Leute sagen, ach, das ist doch die Sklavin, ach, von der Sarai, ah, das ist doch so eine besondere, schöne Frau, wobei sie jetzt auch schon mittlerweile natürlich sehr in die Jahre gekommen ist, aber schön war sie sicher immer noch. In der Gesellschaft hast du kein Ansehen. Du läufst als Sklavin unter dem Radar. Du wirst nicht gesehen. Und das ist das Besondere in diesem Text, diese Hagar, die sagt, du bist ein Gott, der mich sieht, wo sie die ist, die nicht gesehen wird. Viele Menschen werden nicht gesehen, auch in unserer Gesellschaft, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, geht es eigentlich immer ums Geld. Es gibt viele, die werden da einfach nicht gesehen oder die fallen dann aus dem Raster raus. Oder Opfer von Gewalt, von Terror, von Not, Menschen, die geflüchtet sind. Die sterben ein zweites Mal, wenn sie merken, ich werde nicht gesehen. Meine Not spielt keine Rolle, es interessiert niemanden. Hagar hat es geschafft, in Amerika unter den schwarzen Frauen in der Zeit der Apartheid zu einer Ikone zu werden. Auntie Hagar. Es gibt sogar einen Blues, der heißt Aunt Hagar's Blues. Und die schwarzen Frauen damals haben gemerkt, wir werden auch nicht gesehen. Und haben gemerkt, die Hagar auch. Da sind wir uns eins. Sie ist die Ikone der Ungesehenen, der Übersehenen, derer, die nicht wichtig sind, derer, die benutzt werden für ihre Zwecke. Und es hat sich sogar eine eigene Theologie darum gebildet, die Womanist Theology. Habe ich alles jetzt erst beim Vorbereiten rausgefunden, ist ganz, ganz interessant. Und der Kernsatz dieser Theologie ist, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist der Kernsatz dieser Theologie. Der Kernsatz der Ungesehenen. Aber du siehst mich. Und dann passiert was in Hagars Leben, das Leben dieser ungesehenen Sklavin, dass sie auf einmal gesehen wird. Sarai hat die Idee, wenn wir keine Kinder und so, hat es ja auch Verheißung, Gott hat es ja verheißen. Also wenn das nicht so klappt, dann müssen wir halt nachhelfen. Ich meine, der Abraham war schon 85, also wie sagt man da, Risiko, Schwangerschaft, also schon weit drüber eigentlich, also... Und dann gibt sie ihre Sklavin ihrem Mann als Frau, tatsächlich als Frau. Also Abraham heiratet die Hagar. Der darf die jetzt nicht einfach nur so mal für eine Nacht nehmen, sondern er heiratet sie und zeugt ein Kind mit ihr. Ich habe mich gefragt, wer hat die Hagar eigentlich gefragt, ob sie damit einverstanden ist? Oder muss sie einfach? Weil sie ist die Sklavin, sie muss ja das machen, was ihre Herrin will. Hagar, ist es für dich in Ordnung, dass du diesen Mann heiratest? Ist es für dich in Ordnung, dass du sein Kind austrägst? Und die Sarai danach vielleicht sagt, das ist ihr Kind, zumindest war das so ihre Idee, dass du uns Kinder schaffst oder mir ein Kind. Hagar wird ein Stück benutzt, tatsächlich. Ihr Körper, ihr Leben, benutzt für diese Idee, dass die Verheißung weitergeht. Dass alles irgendwie ins Lot kommt. Und dann merkt Hagar, sie wird zwar auf der einen Seite benutzt und auf der anderen Seite steigert das aber auch ihren Wert, weil sie jetzt schwanger ist von Abraham. Sie ist auch seine Frau. Also sie ist die Frau von ihrer Herrin, die auch die Frau und also ihr merkt schon, da liegt ist eine ganz komplizierte Geschichte. Und weil sie das Kind in ihrem Bauch hat, wird sie ein Stück überheblich, weil ihre Herrin hat kein Kind. Und sie beginnt auf Sarai runterzuschauen. Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so bewusst ist, so haha, jetzt schaue ich mal auf sie runter, sondern dass es in kleinen Gesten, so es hat in ihr, in der Ungesehenen hat es was verändert, hat es irgendwie, sie verhält sich anders, kein Wunder. Aber dann kommt dieser mächtiger Konflikt dieser beiden Frauen und Abraham soll es lösen. Sarai sagt, du hast die Verantwortung dafür, mach doch was. Und der Abraham, der sagt, ja, das ist ein alter Mann, so, der sagt, ja, ja, das findet sich schon eine Lösung, aber sie ist deine Magd. Du musst eine Lösung finden. Du musst doch wissen, wie du mit ihr gut umgehen kannst und wie du das jetzt hinkriegst. Und was macht Sarai? Sie demütigt die Hagar. Das heißt, die das Kind in ihrem Bauch hat, die muss sich noch tiefer bücken und die muss noch länger arbeiten und die muss noch schwerer schuften. Und sie fühlt sich so ungerecht behandelt, dass sie davonläuft. Und wenn eine Sklavin damals davonläuft, dann war das nicht nur, weil sie keinen Bock mehr hat, so, sondern das war höchste Eskalationsstufe. Das war keine Entscheidung, ich gehe jetzt, sondern es war eine reine Verzweiflungstat. Sie hat es nicht mehr ausgehalten und nicht mehr ertragen an diesem Punkt. Also Hagar ist jetzt ganz unten, ganz weit unten und sie läuft davon in die Wüste, ins Nichts. Sie setzt sich auch allen Gefahren aus. Einfach nur weg, raus. Und wie geht's weiter? Das war jetzt ja die Vorgeschichte. Ich lese ab Vers 7. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Wege nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Also der Bote findet sie. Er findet sie, weil er sie gesucht hat. Also Hagar ist jetzt die, die gesucht wird. Und zwar nicht, um zurückgepfiffen zu werden, sondern um gesehen zu werden. Und der Engel spricht sie an mit Namen und sagt, Hagar, Sarais Magd, woher kommst du, wohin gehst du? Das hat sie bestimmt noch niemand gefragt. Weil eine Sklavin, woher kommt sie? Naja, von ihrer Herrin. Und wohin geht sie? Naja, dahin, wo ihre Herrin sie hinschickt und am Ende wieder zu ihrer Herrin zurück. Und ein Sklave hat jetzt keine eigenen Wege. Da fragt sie dieser Bote nach ihren Wegen. Was sind deine Wege? Wohin, woher kommst du? Wohin gehst du? Und dann gibt er ihr große Verheißungen mit. Ähnlich wie Abraham sie bekommen hat, nämlich du wirst Nachkommen haben, ganz viele. Der Ismael, der wird zwar ein bisschen ruppig sein, wie ein Wildesel, kämpferisch, kriegerisch, und so wird nicht so ganz einfach, ja, ordentlich Zunder unterm Arsch haben, der Junge. Und, aber trotzdem, du wirst einen Sohn haben und da wird eine ganze Nation oder viele Menschen draus hervorgehen. Und dann sagt der Bote zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Ich finde es ganz spannend, weil sie wollte eigentlich weg. Eigentlich war ihr Plan abhauen. Sie wusste zwar nicht wohin und wie und was und wo, aber dieser Bote sagt ihr, geh wieder zurück. Geh wieder rein in die Situation. Es ist schwierig, bleib doch schwierig. Wird nicht alles einfach, aber geh wieder zurück. Da liegt eine Verheißung, da liegt ein Segen drauf. Und das ist ja spannend im Leben. Es gibt so Situationen, da wird man auch am liebsten weglaufen. Oder da ist so die Frage, laufe ich weg oder bleibe ich? Halte ich es aus? Kann ich es noch länger ertragen? Will ich es noch länger ertragen? Muss ich es aushalten? Oder kann ich auch einfach weglaufen? Und wann ist was dran? Das wissen wir oft nicht. Es wird sicherlich auch in diesem Jahr Momente geben in unserem Leben, wo wir uns das fragen. Ja? Bleibe ich drin? Mache ich weiter? Kämpfe ich in der Situation? Oder drehe ich mich um und gehe und sage, nee, ich wende mich etwas anderem zu. Und dann erlebt diese Hagar, dass Gott ihr diesen Rat gibt. Das ist kein Befehl. Das ist kein, du bist die Sklavin, du gehst jetzt schön wieder zurück. Sondern es ist verbunden mit einer Verheißung und es ist ein Hagar, ich kenne deinen Weg. Ich sehe dich. Ich weiß, was für dich gut ist. Ich weiß, wo du herkommst und wo du hingehst. Und ich weiß, wo dein Platz jetzt ist. Und aus diesem, ich sehe dich und ich segne dich, kommt ein Bleibe. Und ich wünsche euch diese Weisheit in diesem Jahr, wenn solche Momente kommen, wo ihr euch das überlegt, dass Gott euch zeigt, ob ihr bleibt oder gehen soll, weil wir wissen es oft nicht. Weil Gott weiß, worin der Segen liegt oder worin vielleicht mehr Segen liegt als im anderen. Weil Gott weiß, wie viel ich ertragen kann, wie viel ich auch aushalten kann, wie viel Gutes für mich. Weil Gott weiß, wo mein Platz ist, wo ich schon manchmal sage, boah, ich sehe da nicht meinen Platz. Vielleicht ist aber genau da mein Platz. Ich wünsche dir, dass dir das zum Trost wird, dieses Herr, du kennst meinen Weg. Und ich lese die letzten drei Verse. Hagar rief, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen, du bist der Gott, der mich anschaut. Darum nennt man jenen Brunnen Beer Lahai Roi, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abram einen Sohn und Abram nannte ihn Ismael. Abram war damals 86 Jahre alt. Also die Hagar, die ruft den Namen Gottes aus, den sie sich selber ausdenkt. El Rui ist, du bist der Gott, El, der mich anschaut, kommt von Ro, Also du bist der Gott, der mich sieht, der mich anschaut. Ich bin gesehen von dir. Ich, die Sklavin, die Wertlose, die Ungesehene, ich, die Unwichtige. Du siehst mich. Und dann steht da ein Brunnen, bei dem ist sie gerade, und sie nennt diesen Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Ich finde es ganz herrlich. Denn ich wünsche euch in diesem Jahr, dass ihr immer wieder zu diesem Brunnen zurückkehrt. Zu dem Brunnen des Lebendigen, der dich anschaut. Weil ich glaube, nur in diesem Brunnen liegt eine unheimliche Kraft in unserem Leben, für unser Leben. Es gibt viele Rastplätze, Orte, wo ich mal anhalte, wo ich entspanne, mal einen guten Abend habe mit einem Freund, mit meinem Ehepartner, mit sonst wem, mit meinen Kindern oder Enkeln. Zeiten, wo ich mal entspannen kann, wo ich wegfahren kann, wo ich im Urlaub bin. Es gibt viele Momente, wo ich einfach mal auf dem Sofa sitze und ich kann entspannen. Das sind so Rastplätze und die brauchen wir, die tun uns unheimlich gut. Aber es gibt auch Brunnen, die viel tiefer gehen, wo ich nicht nur mal anhalte und mir kurzzeitig irgendwie was gönne und zur Ruhe komme, sondern Brunnen mit einer tiefen Quelle, aus der ich schöpfen kann. Brunnen des Lebendigen, des Gottes, der mich sieht. Das ist ja das Besondere, was Hagar entdeckt. Und ich wünsche euch solche Brunnenzeiten, wir brauchen die. Übrigens auch wir als Gemeinde brauchen diese Brunnenzeiten. Denn es sind die Zeiten, wo Jesus uns beschenkt. Wo wir wieder neu erkennen, in unserem Leben geht es eigentlich darum, dass wir aus dem Brunnen, aus der Quelle leben, des Gottes, der uns sieht. Der auch unsere Gemeinde sieht, der weiß, wo wir stehen, wo wir hinwollen, in welchem Spannungsfeld wir auch als Gemeinde stehen, der unseren Weg kennt. Ich kenne nicht den Weg der Gemeinde. Es ist traurig, ich wüsste es manchmal, es ist manchmal schmerzlich, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, was uns morgen beschäftigen wird. Aber da ist ein Gott, der uns sieht, der unseren Weg kennt. Deswegen genieße ich auch und knüpfe ich jetzt an den Daniel an, Gottesdienste und Zeiten, wo wir zusammenkommen und uns dessen bewusst werden, so nach oben gucken und merken, boah, wir sind gesehen, Gott sieht uns. Und es gibt nichts Größeres und Schöneres im Leben, in allen Unsicherheiten und Fragen und allem Schmerz und allem Leid und allen Plänen, die wir uns machen und all dem, worauf wir uns freuen, dass wir wissen, du bist ein Gott, der mich sieht im Leben und im Tod, der das Morgen kennt, das Übermorgen, der die Heilsgeschichte in seiner Hand hat und der vor allem die segnet, die sich ungesehen fühlen, die am Rand stehen. Das ist eine unheimlich starke Jahreslosung. Und ich wünsche euch, dass ihr die auch in diesem Jahr als eine starke Jahreslosung entdecken könnt. Das ist ein ganz einfacher Satz, den kann sogar ich mir merken. Ich habe schon mal manche Jahreslosungen da. War schwierig, sag ich mal, ne? Zu lang oder so, zu komplex das Bild. Aber das ist jetzt mal eine Jahreslosung, finde ich, die hat es in sich. Und ich stelle diese Jahreslosung ganz bewusst über dein Leben, mein Leben und über das Leben unserer Gemeinde. Du bist der Gott, der mich sieht. Amen.